Ein Mann feiert mit seiner Familie seinen 60. Geburtstag und plötzlich erscheint eine Fee und sagt, du hast einen Wunsch frei. Der Mann zögert nicht und sagt, okay, ich wünsche mir eine 30 Jahre jüngere Frau. Die Fee sagt, kein Problem. Schwupps. Und er war 90. Wenn du einen Wunsch frei hättest, der garantiert erfüllt wird, würdest du vermutlich das etwas besser überlegen als dieser Mann. Was würdest du dir wünschen? Gar nicht so einfach. Und König Salomo bekam diese einmalige Gelegenheit, zu Beginn seiner Regierungszeit einen Wunsch zu äußern. Gott erschien ihm im Traum und sagte, wünsche dir, was du willst, ich will es dir geben. Ich glaube, niemand von uns hat diese Offerte von Gott bekommen, dass man einen Wunsch äußern kann. Beim Schöpfer des Himmels und der Erde, der garantiert erfüllt wird. Salomo, der vor einer schwierigen Aufgabe stand, wünschte sich weder Macht noch Reichtum. Er bat um etwas ganz Erstaunliches. Schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Er bat Gott um Weisheit für seine Aufgabe als König und Gott erfüllte ihm diesen Wunsch. Er sprach zu Salomo, ich werde deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Wir sprechen jetzt nicht über das ganze Leben des Salomo, das hat er dann leider etwas tragisch geändert. Aber so geschah es. Salomo wurde wegen seiner Weisheit weit über die Landesgrenzen Israels hinaus bekannt und heute sprechen wir noch in unserer Kultur von einem salomonischen Urteil. Wenn ein Urteil weise ist, dann sprechen wir, das ist ein salomonisches Urteil. Salomo war sehr kreativ. Er verfasste 3000 Weisheitssprüche und 1005 Lieder. Da wurde also ganz genau gezählt, 1005. Im Buch der Sprüche bekommen wir einen kleinen Einblick in sein Werk. Denn dieses Buch enthält in Sprüchen gefasste Ratschläge fürs Leben von Salomo, dem Sohn Davids und König Israels. Bezüglich Verfasserschaft existieren in der Theologie verschiedene Meinungen, wie das bei den meisten biblischen Büchern ist. Da wird immer gestritten, hat er jetzt das wirklich geschrieben? Hat es wirklich der Salomo das geschrieben? Oder hat man das in den Mund gelegt? Oder wie auch immer. Darüber werden wir uns keine vertieften Gedanken machen. Da könnt ihr Kommentare selber lesen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das halt Salomo war. Jedenfalls spricht Gott hier auch zu uns. Wir werden uns mit den nächsten Wochen mit einzelnen Weisheitssprüchen beschäftigen. Sprüche fürs Leben habe ich diese Reihe überschrieben. Und der Rettungsring hier, ich muss immer noch fragen, was für ein Bild nehme ich für eine ganze Serie. Dieser Rettungsring soll ein bisschen symbolisieren, nicht, dass ihr die ganze Zeit abgelenkt seid, warum hat er da so einen Rettungsring genommen, sondern symbolisieren, dass diese Sprüche, diese Weisheiten uns, um es ein bisschen dramatisch zu sagen, vor dem Ertrinken retten können. Dass sie uns helfen, auch im Leben so, wo man sich dran festhalten kann. Heute beschäftigen wir uns mit einem bekannten Spruch, den Christen gerne zitieren. Verlass dich nicht auf den Herrn. Verlass dich auf den Herrn, Entschuldigung. Die gute Nachricht macht es eben umgekehrt, da komme ich gleich. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. So übersetzt die Lutherbibel und das entspricht der Anordnung im hebräischen Text. Die gute Nachricht formuliert es andersrum. verlass dich nicht auf deinen Verstand, deshalb bin ich jetzt nämlich reingefallen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Wir werden diesen Vers heute so anschauen, wie es in der guten Nachricht steht. Das heißt, wir beschäftigen uns zuerst mit dem Verstand. Mit der Aufforderung, sich nicht auf den Verstand zu verlassen, verbinden wir oft die Idee, einmal alle christlichen Lehren, mit denen wir in Bibelseminaren, Hauskreisen und Gottesdiensten vollgestopft wurden, sie beiseite zu lassen. Wir sollen uns sozusagen leer, offen und erwartungsvoll dem Wirken Gottes aussetzen. Auf diese Weise würden wir Gott auf eine ganz neue Weise kennenlernen. Verlasst euch eben nicht auf den Verstand, sondern lasst euch von Gott beeindrucken. Bin ich nicht bereit, solchen Aufforderungen zu folgen, wird schnell vermutet, dass ich es mit meiner Beziehung zu Gott nicht so ernst meine, dass ich verkopft, verdogmatisiert bin. Ehrlich gesagt, wird es mir bei solchen Aufforderungen immer ein bisschen unheimlich. Und ich höre die Leute rufen, die dem christlichen Glauben kritisch gegenüberstehen, seht sie, sie müssen ihren Verstand abgeben. Sie sollen sich einfach auf irgendetwas einlassen. Sie wollen nur über die Gefühle angesprochen werden. Wer nicht schon dumm ist, der wird dann früher oder später verblöden. Und übrigens, einer der stärksten Kritiker des christlichen Glaubens, der Atheist Dawkins, wird nicht müde zu wiederholen. Wenn man vernünftig ist und intelligent, dann kann man nie an einen Gott glauben. Das ist sein Credo. Durch sein ganzes Buch hindurch schärft er das ein. Und nicht wenige Christen, das hat mich ehrlich gesagt erstaunt, weil ich habe das Buch gelesen, ich habe ja auch schon eine Predigtreihe darüber gemacht. Ich habe gedacht, wenn ein Christ das Buch liest, kein Problem. Der durchschaut, was der erzählt und dass das auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Und was mich dann erschüttert hat, ist, dass ich von einigen Christen gelesen haben, die durch dieses Buch in ihrem Glauben gestrauchelt sind. Und einer dieser, auch der auf Dawkins setzt, der früher aktiv in Freikirchen verkehrte, wundert sich heute darüber, wie erstaunlich viele Akademiker sich in unseren Kirchen bewegen. Erstaunt. Wie kann das sein? Wie kann man intelligent sein, studiert und dann noch in eine Freikirche gehen, wo man dann noch an Jesus glaubt? Aber was will uns dieser Spruch eigentlich sagen? Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass damit gemeint ist, dass wir unseren Verstand abgeben und alles, was uns begegnet und gesagt wird, unreflektiert auf uns einwirken lassen müssen. Gott hat uns den Verstand bestimmt nicht dafür gegeben, damit wir ihn nicht brauchen. Verstand wird in der Bibel auch nicht als etwas Negatives angesehen. Als David seinen Sohn und Thronfolger Salomo segnete, sagte er ihm, der Herr wird dir Klugheit und Verstand geben. Unsere intellektuellen Fähigkeiten, die uns Gott geschenkt hat, müssen wir nicht verleugnen, sondern gebrauchen. Übrigens zielt die ganze Verkündigung auf den Verstand des Menschen ab. Menschen müssen überzeugt werden. Was denkt ihr, weshalb ist sonst in unserem Glauben die Verkündigung, egal wo und wie, so etwas Zentrales? Weil, nicht weil wir irgendwie den Menschen über den Bauch ansprechen, sondern über den Verstand erreichen wir den Bauch. Wenn es denn bildlich gesprochen. Paulus beschreibt seine Mission genauso. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Evangelisation versucht, mit Argumenten Menschen dazu zu bringen, dass sie ihre Überzeugungen hinterfragen und überprüfen. Das ist unsere Aufgabe. Und der Rest macht Gott. Und wir sprechen oft zu viel von dem, was Gott macht, und vergessen dann, unseren Teil zu tun. Nämlich das Evangelium zu erklären, damit Menschen verstehen, dass sie vielleicht auf dem falschen Dampfer sitzen. Nun, die Betonung liegt in diesem Spruch nicht darin, den Verstand an sich loszuwerden. Die Betonung liegt eigentlich im Pronomen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Kommt noch hinzu, dass mit Verstand etwas anderes gemeint ist, als das, was wir mit diesem Wort in Verbindung bringen. Die Septuaginta, die griechische Übersetzung des Alten Testaments, übersetzt hier nämlich nicht mit Verstand, sondern mit Weisheit, Sophia. Wenn Salomo von deinem Verstand spricht, dann meint er damit deine Sicht der Welt, wie du die Welt und das Leben erklärst und verstehst. Jeder von uns hat, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht, eine Erklärung für das Leben, eine, sagen wir es jetzt mal etwas hochgeschoben, eine Philosophie. Jeder. Ich sage nicht, dass sie jeder kennt, aber jeder lebt mit einer sinnstiftenden Idee, einer Philosophie, die sein Leben erklärt. Wenn zum Beispiel ich nicht an ein Leben nach dem Tod glaube, dann werde ich dazu tendieren, nach dem Motto zu leben, das Paulus für solche Menschen formuliert: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und Luther macht es in früheren Übersetzungen, glaube ich, noch etwas deftiger: Dann wollen wir saufen und fressen, denn morgen sind wir tot. Wenn es nichts gibt nachher, wenn meine Philosophie, meine Idee vom Leben ist, mit dem Sterben ist alles zu Ende, dann werde ich irgendwie mein Leben so auch gestalten. Wenn ich die Überzeugung habe, es könnte nach dem Tod das Leben noch weitergehen, dann werde ich vermutlich einem religiösen Lebensstil offener begegnen, weil es könnte ja noch etwas geben. Es gibt viele verschiedene Erklärungen, Philosophien über den Sinn und Unsinn des Lebens, und jeder Mensch hat eine sinnstiftende Erklärung. Meistens fragen sich die Menschen nicht, woher sie ihre Überzeugung haben. Vielleicht haben sie sie von ihrer Familie durch Tradition übernommen. Vielleicht sind sie irgendwo auf eine Idee gestoßen und fasziniert davon. Wenige suchen aber nach dem Ursprung der Überzeugung, aufgrund derer sie ihr Leben gestalten. Das finde ich sehr spannend. Dass Menschen eine Idee des Lebens haben und sie nicht hinterfragen und gleichzeitig von Intelligenz und Verstand und weiß ich was sprechen, aber nie wirklich gefragt haben, woher kommt dann das, was ich eigentlich glaube? Was für Quellen sind das? Und sind diese Quellen glaubwürdig und zuverlässig? Oder habe ich das nur im Internet gelesen? Von einem, der irgendwie so eine Idee dort niedergeschrieben hat. Menschen glauben zum Beispiel an die Reinkarnation des Lebens, also daran, dass ein Mensch in einem reinigenden Prozess immer wieder in irgendeiner Form des Lebens auf die Erde zurückkehrt, bis er die nötige Reinheit erlangt, um endlich von diesem Kreislauf von Kommen und Gehen und Kommen zu entfliehen und endlich mal zur Ruhe zu kommen. Wo sind die überzeugenden Quellen, wo man das begründen kann? Und wie viele Menschen sagen, ja, ich glaube das an die Reinkarnation. Nüchtern betrachtet wird kein Mensch je über Reinkarnation das Ziel erreichen. Nie. Weil er nie so rein sein wird und werden wird durch sein Leben. Aber das wäre ein Thema für sich. Aber es ist interessant, dass Menschen auf solchen Theorien ihr ganzes Leben aufbauen. Menschen folgen verschiedenen Lebensentwürfen, die schlussendlich von Menschen erdacht wurden. Wir bewegen uns dann wie in einem Teich. Also ich kann jetzt euch nicht sagen, wie viel Überwindung mich das jedes Mal kostet, mit der Flipchart zu arbeiten. Aber ich mache es trotzdem und Matthias hat mich noch etwas beraten. Weil es natürlich dann besser ist, man kann das sich vielleicht dann besser vorstellen und merken. Es ist wie ein Teich, in dem wir leben. Vielleicht erkennen wir in diesem Teich ein Licht, ein Licht, das hier durchscheint. Und die einen, die denken dann, ah, da gibt es vielleicht auch noch etwas, was über uns steht. Vielleicht gibt es einen Gott und sie entwickeln eine Religion, ein religiöses Verhalten, um vielleicht diesem Licht, dieses Licht etwas besser sich zu nahen, besser zu verstehen, diesen Lichtstrahl zu erkennen. Und dann gibt es auch andere, die sagen, nein, nein, das ist eine Illusion. Zum Beispiel Dawkins sagt, das ist eine Illusion. Er sagt, ich habe schon, das ist übrigens interessant bei den Atheisten, er sagt, wir haben eine, quasi eine Idee der Transzendenz. Also das heißt, der Mensch, und das ist ein Problem für ihn, weil das die Evolution nicht weggespült hat, dass der Mensch praktisch im Grunde weiß, dass es etwas Höheres geben muss, etwas, das über ihm steht. Aber Dawkins sagt, das ist so stumpfsinnig, das glaube ich nicht. Deshalb ist ein Atheist unglaublich gläubig, weil der sich ja bekehren muss dazu, dass es diesen Gott und diese Transzendenz, die er im Grunde genommen spürt, ablehnen muss. Also ist oft gläubiger der Atheist als der gleichgültige Mensch. Aber er sagt dann, okay, die Strahlen, das ist eine Irritation, das ist ein Überbleibsel der Evolution, das muss ich nicht ernst nehmen. Egal, wie man das erklärt, wie auch immer, in diesem Teich lebt man je nach Lebenssituation mehr oder weniger zufrieden, mehr oder weniger glücklich. Wir sind halt privilegiert in diesem Teich in der Schweiz, wo wir leben. In diesem Teich bewegen wir uns, weil wir den Schöpfer verstoßen haben. Deshalb schwimmen wir hier rum. Paulus sagt es so. Trotz allem, was die Menschen über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm dem Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Und sie schwimmen da rum und kommen da nicht raus. Sie drehen sich um ihre eigenen erdachten Lebenskonzepte. Das, denke ich, meint Salomo, wenn er hier sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich nicht auf deine erdachte Idee, was das Leben ist und was das Leben bedeutet. Wenn wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen sollen, heißt das, dass wir den von Menschen erdachten Lebenskonzepten und Philosophien nicht vertrauen sollen. Sie werden uns in die Irre führen. Es lässt sich vielleicht gut leben mit ihnen. Wir können glücklich sein, aber wir wissen ja alle, das Kriterium des Glaubens ist nicht, bin ich glücklich oder bin ich nicht glücklich, sondern bin ich erlöst oder bin ich nicht erlöst. Ein Erlöster kann unglücklich sein. Und ein Nichterlöster kann glücklich sein. Das ist nicht das Kriterium. Das Kriterium ist, ob ich in diesem Teich schwimme. Wenn wir uns erdachten Lebenskonzepte verlassen, dann muss die dadurch entstehende Lücke unbedingt gefüllt werden. Sonst tappen wir gleich in die nächste erdachte Idee. Denn ohne eine sinnstiftende Idee können wir nicht leben. Und hier gibt uns Salomo einen eindeutigen und überzeugenden Rat. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Vertraue dem Herrn Jahwe, dem Gott Israels. Denn er hat nicht nur die Welt, sondern das ganze Universum geschaffen. Er ist der Ursprung allen Lebens und deshalb ist er der Einzige, der zuverlässig weiß, wie das Leben und wie die Welt funktioniert. Und das Großartige ist, dass sich dieser Gott den Menschen zu erkennen gab. Er erklärt uns das Leben und gibt uns dadurch Orientierung. Das kann jeder Mensch in der Bibel nachlesen und erforschen. Nur haben wir es heute so weit gebracht, dass uns auch viele schlaue Leute weismachen wollen, ja, die Bibel ist schon gut und recht, aber die ist vom Menschen geschrieben und darauf kann man sich nicht verlassen. Also müssen wir doch wieder als Menschen eigene Konstrukte bauen. Ich persönlich verlasse mich auf das, was in der Bibel steht, ist für mich Orientierung. Und die Bibel kann jeder Mensch lesen. Ich sage nicht, dass er immer alles versteht, aber jeder kann sie lesen. Und schon zu Zeiten, als die Bibel noch nicht vollständig war, erlebten Menschen, die bis dahin die bekannten Offenbarungen Gottes befolgten, darin eine unbeschreibliche Hilfe für die Lebensgestaltung. So bezeugt ein Psalmschreiber, dein Wort leuchtet mir dort, wo ich gehe. Es ist ein Licht auf meinem Weg. Das gibt mir Orientierung. Da weiß ich, wohin ich laufe. Da weiß ich, wohin ich gehe. Da habe ich eine Perspektive. Das ist nicht einfach etwas von Menschen erdacht, sondern es ist Gott, der Licht auf meinen Weg bringt. Offenbarungen von Gott sind deshalb so wichtig, weil wir das Leben nie ergründen können. In den wenigen Jahren, die wir auf dieser Erde leben, ist es nicht möglich, die großen Zusammenhänge zu entdecken. Ihr müsst euch nur mal vorstellen, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Die einen von uns, die waren schon im 20. Jahrhundert da, die anderen sind erst im 21. gekommen. Egal. Aber es ist nur ein Ausschnitt. Ein Mensch kann nicht in 60, 70, 80 Jahren das ganze Universum ergründen, auch wenn er sich das einbilden mag. Es geht nicht. Wir haben keine Ahnung, wie es vor 10, 15.000 Jahren war. Wir kennen nur unsere Welt einigermaßen gut. Wie wollen wir den Überblick haben? Uns fehlt die Gesamtsicht. Wir sind ein winzig kleines, und Betonung winzig, kleines Rädchen in diesem ganzen Weltgefüge. Jakobus sagt, ihr seid ein Hauch, der kommt und verschwindet. Ein Rauch. Hiob meinte, er hätte die Welt und das Leben verstanden. Und dann fragte ihn Gott, wo warst du, als ich die Erde gründete? Sag mir's, wenn du so klug bist. Sag mir doch mal, wie das ging. Erkläre mir die Welt, wenn du meinst, du würdest alles ergründen können. Und daraufhin offenbarte sich Gott dem Hiob und da verstand Hiob, wie wenig Ahnung er hatte. Und erstaunt und beschämt sagt er zu Gott, ich kannte dich ja nur vom Hörensagen, aber jetzt haben meine Augen dich geschaut. Und er begriff, wie eingebildet er über seine Philosophie war. Und das beschämte ihn. Er sagte, ich schäme mich für alles, was ich sagte. In Staub und Asche nehme ich es zurück. Wer ein sinnvolles und sinnerfülltes Leben führen will, der wird nicht darum herumkommen, sein Vertrauen voll und ganz dem Gott Israels zu schenken. Dieser Gott hat sich in der Bibel offenbart, er erklärt uns die Welt und das Leben und er offenbart uns die Wirklichkeit. Dazu müssen wir unseren Verstand ganz und gar nicht abgeben. Wir brauchen ihn unbedingt. Wir müssen nur die von Menschen erdachten Ideen über das Leben abgeben. Mit einzig und allein dem Vertrauen, was Gott uns offenbart hat. Wenn wir uns auf Gott verlassen, erweitert er unseren Horizont. Unsere Gedanken bekommen zusätzliche Faktoren. Wir verlassen diesen Teich hier und plötzlich sehen wir große Zusammenhänge und erkennen, um was es eigentlich im Leben geht. Wir wissen dann, dass Jesus wiederkommen wird und wir uns auf eine neue Welt und einen neuen Himmel freuen können. Es gibt eine ganz andere Perspektive fürs Leben. Wir wissen dann um die Kraft des Kreuzes, dass Jesus dort für unsere Schuld starb. Und ich könnte noch vieles aufzählen, dass uns dann plötzlich klar ist und unser Leben und unsere Lebensgestaltung beeinflussen wird. Wer sich von ganzem Herzen auf Gott verlässt, der muss seinen Verstand nicht abgeben. Im Gegenteil, sein Verstand wird erweitert. Er bekommt, dem sage ich so, eigentlich einen geistlichen Verstand. Nun, es gibt also zwei Systeme, in denen ein Mensch leben kann. Er kann in seinem aufgrund menschlicher Ideen gemachten Leben leben, und da hat sehr viel Platz, dass man das machen kann. Und es kann auch sehr religiös sein, man kann das ganze Leben betend verbringen, man kann eine Einsiedelei gründen und trotzdem immer noch in diesem Teich sein, weil das eine erdachte Idee des Menschen ist. Oder man kann sein Vertrauen auf den Schöpfer des Himmels und der Erde setzen und dann mit einer ganz neuen Perspektive das Leben gestalten mit einer guten Zukunft. Das sind zwei grundlegende verschiedene Lebensentwürfe, oder man könnte auch sagen, zwei Paradigmen. Das ist ein Paradigma und das ist ein Paradigma. Zwei komplett verschiedene Grundvoraussetzungen, mit denen man lebt. Ein Paradigma ist ein Grundkonstrukt, eine Grundidee, auf der alles aufgebaut wird. Wie eine Art Fundament. Will man das Paradigma ändern, dann bricht das Fundament in sich, bricht das oben, was oben ist, auseinander. Fällt das ganze Gebäude zusammen. Ein Paradigma kann man in der Regel nicht ändern. Aber man kann das Paradigma wechseln. Und diese, in der Wissenschaft spricht man genau dann von einem Paradigmawechsel. Wenn man nicht etwas da noch umoperieren kann, sondern wenn man sagt, wir müssen mal grundsätzlich etwas anderes denken. Wir müssen grundsätzlich einen anderen Ansatz finden. Das ist ein Paradigmawechsel. Und genau das sollten wir tun, wenn wir unser Paradigma nicht schon gewechselt haben. Wollen wir, dass unser Leben eine positive Zukunft hat, um nicht auf einem unzuverlässigen Fundament steht, ist der Paradigmawechsel im wahrsten Sinne des Wortes notwendig. Wir nennen das auch Bekehrung. Ich verabschiede mich von den Philosophien und Lebensentwürfen, von denen ich oft gar nicht weiß, woher sie kommen und wie zuverlässig sie sind. Dafür schenke ich dem Schöpfer des Himmels und der Erde mein volles Vertrauen. Lukas beschreibt das einmal kurz und knapp, um was es im Grunde geht. Alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer, gaben Gott in seinem Urteil Recht. Sie haben sich von Johannes taufen lassen. Diese Menschen haben eingesehen, dass ihre Überzeugungen falsch waren. Sie gaben nun Gott Recht. Ich bin Fan von dieser Aussage. Denn genau das beschreibt, um was es geht. Ich verzichte darauf, Recht zu haben, sondern ich sage, Gott, wie du die Welt siehst und wie du mich siehst, ich gebe dir Recht, du hast Recht. Denn was sind wir Menschen? Wir meinen ja, wir können mit Gott rechnen und sagen, du Gott, meine Idee ist dann besser als deine. Und wenn ich dann mal dich sehe, dann werde ich dir meine Meinung sagen. Es gibt Leute, die dreisten sich so etwas zu sagen. Ich sage nicht Christen, aber das habe ich schon ab und zu gehört. Wenn es einen Gott gibt und ich Gott sehe, dann werde ich ihm dann meine Meinung sagen. Ich werde euch garantieren, die werden weder Pieps noch Paps sagen, wenn sie ihn sehen. Werden gar nichts mehr sagen. Also ich verzichte auf meine Idee des Lebens. Was ich bis jetzt geglaubt habe, auf was ich mich bis jetzt verlassen hatte, ist falsch. Jetzt vertraue ich Gott. Er hat Recht. So wechseln wir das Paradigma. Und wir wissen ja, wie das möglich wurde. Nämlich, dass Gott seinen Sohn in diesen Teich schickte und er die Voraussetzungen schaffte, damit wir das überhaupt wechseln können, damit wir da rauskommen aus diesem Paradigma, das uns eigentlich keine Zukunft bildet. Jesus hat für uns durch seinen Tod uns quasi wie eine Treppe geschaffen, damit wir hier in diese neue Welt hineinkommen, in dieses neue Paradigma. Als Petrus am Pfingsten gefragt wurde, wie man das machen kann, sagte Petrus: Ändert eure Gesinnung und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Diese Veränderung ist so radikal, dieser Wechsel von hier nach hier, dass Paulus schreibt, Gott hat uns aus der Gegenwart der Finsternis befreit, da wo Orientierungslosigkeit ist, wo jeder seine Ideen nachläuft. Aus dieser Finsternis hat er uns befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert und der uns dann das Leben wirklich begreifen lässt. Dieser Wechsel ist übrigens ganz einfach. Das Einzige, was uns schwerfällt, ist, dass wir uns vor Gott beugen müssen, demütigen. Das tun wir ja nicht so gern. Wir sind meistens lieber die Helden. Und wir sagen auch nicht gern, dass wir jetzt nicht recht hatten, wenn wir so jahrelang eine Idee verfochten haben und plötzlich soll die nichts taugen. Aber wenn wir das mal vom Tisch haben, dann bist du eigentlich, ist das eigentlich gar nicht schwierig, dieser Wechsel, wie du diesen Wechsel vollziehen kannst, denn du bist nur ein Gebet von hier entfernt. Du musst nicht auf den Knien nach Bern kriechen, du musst nicht 20 Stunden jetzt beten, ein Gebet von Herzen. Und du bist in dieser neuen Welt. Paulus sagt das so: Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Und das ist Rettung, wenn man hier lebt. Da kann man glücklich sein, man kann unglücklich sein, man kann Erfolg haben und Misserfolg, ist egal. Wichtig ist, dass ich hier bin. Und dann sagt er, wie einfach das eigentlich geht. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Damit dieser Wechsel möglich war, starb Jesus für unsere Schuld am Kreuz. Jesus sagte einmal: Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zurück. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und wenn du diesen Schritt noch nicht gemacht hast, dann kannst du den heute Morgen machen. Wir haben auch Leute hier, die da sind, die gerne mit dir beten. Wir können mich anrufen, wir können das nochmal bei mir zu Hause anschauen. Ich kann dir die Bibelstellen zeigen. Wenn du dieses Paradigma noch nicht gewechselt hast, dann solltest du das doch tun. In den Sprüchen werden wir also nicht angehalten, unseren Verstand abzugeben. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Wir werden hier ermahnt, das Leben nicht selber erklären zu wollen, sondern Gott zu vertrauen, denn er weiß, wie das Leben funktioniert. Und deshalb können wir seinen Anweisungen ganz und gar vertrauen. Salomo führt dann den Gedanken noch weiter, indem er schreibt: Denk an den Herrn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen. Halte dich nicht selbst für klug und erfahren, sondern nimm den Herrn ernst und bleibe allem Unrecht fern. Das ist eine Medizin, die dich rundum gesund erhält und deinen Körper erfrischt. Freuen wir uns darüber, dass wir den Schöpfer des Universums kennen und dass wir ihm ganz und gar vertrauen können. Das ist Medizin. für unser Leben. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für dein Wort, dass du das uns gegeben hast und uns so Orientierung gibst. Wir können nachlesen, wir können uns Gedanken machen, wir können es nachprüfen. Wir haben ein Fundament. Und ich danke dir für die Gnade und ich danke dir, Jesus, dass du für uns in diese Welt gekommen bist. Dass deine Liebe dermaßen groß war, weil du gesehen hast, wie verloren wir da in diesem Teich rumtümpeln und unsere Ideen schmieden, was das Leben soll und eigentlich ins Verderben gehen. Und du hast dich erbarmt über uns. Und wir danken dir, dass wir in unserem Leben eine grundlegende Veränderung erfahren dürfen, nicht weil wir gut sind, sondern weil du die Voraussetzungen geschaffen hast und gerade du, Herr Jesus, durch dein Tod am Kreuz. Amen.